Meine Damen und Herren, danke fürs Kommen und wir stürzen uns gleich ins Thema. Und ich beginne mit einem nicht wirklich chirurgischen Thema, sondern mit einem Thema, das viele vor der sozusagen eigentlichen Chirurgie betrifft, die Bedeutung der präoperativen Begutachtung. Und ich lese heute in der Früh die Zeit und hier steht schon ein Thema über unser Symposium, entspann dich, Alter. Ich zeige das auch meinem Chef. Wie Sie hier sehen, hat nicht nur Just ein Problem, sondern auch wir in unserer Gesellschaft. Die Bevölkerungspyramide verändert sich zunehmend. Und wie Sie hier sehen, Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir noch eine tatsächliche Pyramide gehabt. Sie verschiebt sich jetzt zunehmend, sodass wir sie beinahe schon auf den Kopf gestellt haben. Die Luft oben wird dünner bzw. dicker, weil zu viele Leute dort sind. Und unten wird sie immer dünner, weil zu wenig neues Leben gezeugt wird. Das Problem sind offensichtlich die Älteren. Auch in der Zeit, die wie gesagt über unser Symposium berichtet, steht das drinnen. Ein 70-Jähriger heute ist nicht mehr ein 70-Jähriger, wie er vor noch 100 oder 50 Jahren war. Auch die Lebenserwartung hat sich natürlich dramatisch verändert und genau vor diesem Problem stehen wir. Die Älteren nehmen eine immer größere Gruppe in der Herzchirurgie ein, sind mittlerweile die größte Gruppe. Und es genügt nicht mehr nur zu sagen, okay, das ist ein alter Patient, wir haben ein Problem, das stimmt nicht. Wie Sie hier auch in diesem Foto sehen, gibt es verschiedene Arten von älteren Patienten. Und wie gesagt, diese älteren Patienten machen mehr als 50% des Anteils der herzchirurgischen Patienten aus, aber sie sind für einen Großteil der Komplikationen verantwortlich. Das heißt also, wir müssen irgendwie eine Art finden, diese Patienten, die uns die größten Probleme machen, herauszufiltern. Und dafür gibt es ja an und für sich schon seit vielen Jahren Risikostratifizierungssysteme. Ein Problem mit diesen Systemen ist aber zunehmend, dass sie bei den älteren Patienten die Robusten überschätzen im Risiko, die Gebrechlichen aber unterschätzen, sodass sie nicht mehr wirklich valide sind. Wir haben an und für sich, und das werden Sie auch in den nächsten Vorträgen sehen, sehr gute Ergebnisse bei alten Patienten. Wir haben unsere Techniken, unsere Herangehensweise modifiziert. Auch die Anästhesie wurde modifiziert und an dieser Stelle möchte ich mich gleich bei unseren Anästhesisten, die auch zum Teil hier sind, bedanken. Wir wissen aber nach wie vor nicht, welche Variablen teilweise für den Erfolg einer Operation zuständig sind. Klarerweise ist der Status eines Patienten, wie er nach Hause entlassen wird, essentiell, aber auch wohin er entlassen wird, ob nach Hause, ob eine Pflegeeinrichtung. Auch hierher werden Sie nachher noch einige Ausführungen hören. Auch nicht nur in der Bypasschirurgie, aber auch in der Klappenchirurgie ist es natürlich essentiell, in welchen Zustand ein Patient kommt, mit welcher Klappenpathologie er kommt. Und auf diese Information aufbauend wird die weitere Wahl der Therapie, aber auch der Prothese basieren. Hier werden Sie auch noch einiges darüber hören, über die Möglichkeiten. Wichtig natürlich, wie in all diesen Fällen, sind die vergesellschafteten Komorbiditäten. Und wenn Sie jetzt so einen Patienten vor sich sehen, wir alle schätzen den Patienten ab, intuitiv, aus Erfahrung. Wir wissen aber meistens nicht, wie wir dann zu der Entscheidung kommen, zu sagen, okay, der ist gut, der ist schlecht, den operiere ich nicht. Wie bereits kurz angedeutet, das Alter allein hat ja jetzt nicht diesen entscheidenden Einfluss mehr auf die Resultate der Operation. Das heißt also, wir müssen, wie bereits angedeutet, neue Risikofaktoren, neue Risikomodelle finden, um die Patienten herauszufinden, von denen wir sozusagen besser die Finger lassen sollten oder denen wir alternative Methoden anbieten sollten. Wir arbeiten mit Scoring-Systemen wie zum Beispiel dem Euroscore, der mehr auf Organsysteme Rücksicht nimmt als auf den Zustand des Patienten per se. Auch der STS-Score, also der amerikanische Score, arbeitet ähnlich. Diese Scores können uns Aussage geben über den Langzeitverlauf, da sind sie noch halbwegs okay, aber nicht über den Kurzzeitverlauf. Das heißt, einerseits ist in den Studien das Alter mit einer gewissen Aussage für die Mortalität im Langzeitverlauf verbunden. Andererseits überschätzen diese Scores natürlich jetzt massiv unsere Patienten und wir brauchen eine neue Maßeinheit sozusagen für die Gebrechlichkeit des Patienten. Je älter ein Patient wird, desto mehr entgleitet sozusagen dem Körper die Kontrolle über die Metabolik, die Unfälle steigen, die Anfälligkeit für Krankheiten steigt, der Komorbiditätsstatus des Patienten erhöht sich massiv. Und damit einhergehend kommt es natürlich zu einer fortschreitenden Behinderung des Patienten. Und genau hier müssen wir eingreifen mit unserer Beurteilung der Gebrechlichkeit. Wenn eine Gebrechlichkeit nun konstatiert wird, und sie wird im Englischen als Frail oder Frailty bezeichnet, daher der Terminus Frail Score, wenn ein solcher Frail Score jetzt erhoben wird, dann wissen wir mittlerweile, dass je höher dieser Score ist, die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient bald stirbt, beziehungsweise nach einer Operation stirbt oder während der Operation sehr hoch ist. Und die Einbeziehung eines solchen Frailty-Scores nützt uns sehr, die Patienten vor einer jeweiligen Operation zu beurteilen. Man kann das jetzt nach verschiedenen Scores durchführen. Eine Möglichkeit sehen Sie hier, von sehr fit bis schwer gebrechlich, wurde in einer Studie gemacht, die ich Ihnen kurz vorstelle. Und Sie sehen hier blau eingezeichnet die Patienten mit den guten Scores, die natürlich die Wahrscheinlichkeit des Überlebens viel höher haben, gleichzeitig aber auch Patienten, die, wenn sie einen hohen Score haben, eher unwahrscheinlich in ein Pflegeheim eingewiesen werden, während die Patienten mit sehr hohen Frailty-Scores eher wahrscheinlich sind, dass sie in ein Pflegeheim auch postoperativ eingewiesen werden. Wir verwenden derzeit den sogenannten Edmonton Frail Scale, ein Werkzeug, das mittlerweile validiert ist, das relativ einfach einzusetzen ist, das, wie Sie im nächsten sehen, eine Übersicht über den allgemeinen Status des Patienten bildet. Es wird also nach seinen Medikamenten, nach seiner Medikamentenverwendung, aber auch seinem Vergessen gefragt, nach den kognitiven Fähigkeiten, die kurz getestet werden, nach seinen funktionellen Fähigkeiten, wie er sich bewegt, wie er sich kontrolliert. Und so gibt es auch hier zwei Tests, die ganz kurz durchzuführen sind. Der eine Uhrentest, der Patient muss auf diesen runden Kreis eine Uhr einzeichnen mit einer Zeit, die er vorher vorgegeben hat. Es wird beurteilt, wie genau er diese Zeit einzeichnet, ob er alle Stunden einzeichnet, wo 12 ist zum Beispiel und so weiter. Und so kann das sehr kurz und sehr exakt bewertet werden. Das nächste ist der Time-Up-and-Go-Test. Der Patient sitzt in einem Sessel, steht mit Hilfe, die er verwenden darf, wenn er sie sonst auch verwendet, auf, geht 3 Meter wieder zurück. Die Zeit wird gemessen, sollte nicht länger als 20 Sekunden brauchen. Auch diese Beurteilung fließt in diesen Frailty-Score ein. Wir wissen nun mittlerweile, dass es eine ganz bestimmte Charakteristik der Patienten mit sehr hohen Scores gibt. Sie sind sehr häufig weiblich, kognitiv eingeschränkt, was ich jetzt nicht mit weiblich verbinden will, aber es ist zufällig in diesen ganzen Studien herausgekommen. Natürlich haben sie zunehmend auch massiv Komorbiditäten und eine eingeschränkte Mobilität. Das ist auch, wenn man nur den Timed-Up-and-Go-Test nimmt, auch mehr Frauen, mehr Diabetiker und damit verbunden eine deutlich erhöhte Mortalität und Morbidität. Diese Frailty-Scores finden auch zunehmend jetzt Eingang in der Herzchirurgie und werden auch in Studien bereits beschrieben. Eine Studie, die ich Ihnen kurz vorstellen will, hat definiert als Frailty eben eine gewisse Erhöhung des CATS-Index, ein Index, der auch die Gebrechlichkeit beurteilt, dann die Gehfähigkeit und Demenzdiagnose. Wenn Sie hier schauen und auf die Mortalität blicken, sehen Sie, dass wenn Patienten als gebrechlich diagnostiziert werden, haben sie eine bis zu dreifach erhöhte Mortalität nach Herzchirurgie, jetzt im Krankenhaus betrachtet. Sie werden, wenn sie entlassen werden, 5-fach häufiger in Pflegeheime entlassen und auch postoperativ im weiteren Verlauf ist die Mortalität nach wie vor 3-fach erhöht. Das heißt also, diese Patienten, die mit einem erhöhten Frailty-Index einhergehen, sind eine Hochrisikogruppe. Aber nicht nur, dass sie natürlich nicht den Outcome haben, den sie sich oder wir uns wünschen, auch die Kosten, die mit diesen Patienten verbunden sind, explodieren. Und in all diesen Studien, die Kosten mit Frailty verbunden haben, sind die Kosten bei gebrechlichen Patienten deutlich erhöht. Das heißt, diese kurzen Ausführungen zeigen uns, dass das Erheben von Frailty bereits im präoperativen Feld bereits auch beim Niedergelassenen oder beim zuweisenden Kardiologen extrem wichtig ist und uns, die wir ja die Patienten teilweise nicht so gut kennen, sehr viel Information gibt, inwieweit wir den Patienten behandeln sollen. Hier zeigt sich ein Paradigmenwechsel, wie die WHO vor vielen Jahren gegründet wurde, wollte man die Lebensquantität sozusagen, die Jahre erhöhen, die Lebenserwartung erhöhen. Mittlerweile hat sich gezeigt, das genügt nicht. Auch die Qualität muss erhöht werden. Das heißt, wir müssen nicht nur die Jahre erhöhen, sondern auch die Qualität der gelebten Jahre. Wichtig ist natürlich auch den Patienten selber zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, nicht unsere Definition von Qualität kann hier einfließen, sondern auch die Selbstbeurteilung. Es muss wichtig sein, dass das Individuum für sich selbst so klar definieren kann, was es will, dass wir gemeinsam zu einer Entscheidung kommen, die für ihn oder sie dann das beste Ergebnis bringt. Auch eine Entscheidung, nicht zu operieren, kann manchmal eine durchaus gute sein. Und hier hat sich, wie Sie sehen, in der frühen nachchristlichen Zeit bis zum heutigen Tag wenig in der philosophischen Beurteilung geändert. Das heißt, auch wenn ich, und wir sind ja sehr nahe einem Geriatriezentrum, sehr oft durch dieses Geriatriezentrum heimfahre, sehen wir auf der Straße, aber auch in den Zimmern verschiedene Arten von Lebensqualität, die uns manchmal nicht so als Qualität erscheint. Aber diese Leute sind durchaus in der Lage, zum Teil glücklich zu sein, auch wenn es wir vielleicht anzweifeln. Wie kommen wir zu einem guten Ergebnis? Ich glaube, gerade in diesem Bereich ist es extrem wichtig, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zu forcieren, zu Entscheidungen im Team zu kommen, im Krankenhaus. Anästhesisten, Kardiologen und Chirurgen müssen entscheiden, ob für das Team dieser Patient mit dieser Behandlung richtig ist. Aber auch extra- und intramural muss mehr zusammengearbeitet werden. Die Informationen von dem extramoralen Bereich, die an uns herangetragen werden, müssen so sein, dass wir damit auch umgehen können und dass wir sie verwerten können. Das heißt, in dem Fall sind zum Teil auch Sie gefragt, dass Sie uns mit den Informationen inklusive den Maßeinheiten über Frailty versorgen, die wir dann für eine gute Entscheidung brauchen. Das heißt also, das Therapieziel, das wir uns stecken, alle gemeinsam, ist dem Patienten eine nach wie vor funktionelle Unabhängigkeit zu gewährleisten, eine hohe Lebensqualität zu gewähren in dem Rahmen, in dem sie noch möglich ist, individuell definiert und so zu einem Ergebnis kommen, das sowohl von der Qualität als auch von den Kosten für uns alle erträglich ist und akzeptabel ist und so unser aller Zufriedenheit steigert. Und ich kann nur noch einmal sagen, wir sollten uns alle entspannen, dann hilft uns das. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.